Einen recht wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ja, entgegen dem, was angekündigt war in den kleinen Zettelchen, werde ich heute nicht den Ausschnitt bringen, der vorgesehen war. Ja, warum denn das? Wir sind seit längerer Zeit mit größeren Pausen im ersten und im zweiten Buch Samuel unterwegs. Und auch jetzt steht eine größere Pause bevor und ich dachte mir, vielleicht ist es einfach besser und klüger, einen kleinen Rückblick zu machen. Einfach einmal, noch einmal einige Dinge so ganz grob Revue passieren zu lassen und noch einmal einen Blick darauf zu werfen, bevor wir in diese Sommerpause gehen. Ich halte es vor allem deswegen auch für klug, weil die Texte, die wir gelesen haben, teilweise unglaublich herausfordernd waren. Das erste und das zweite Buch Samuel schildern ja die Geschichte vom losen Stammesbündnis, das Israel war mit diesen 12 Stämmen hin zur Monarchie, zum Königtum. Und im ersten Buch Samuel geht es überhaupt darum, wie es zu diesem Königtum kam und der erste König Saul, wie sich das entwickelt hat. Es gibt neben dem Wirken, wo geschildert wird, wie Gott in der Heilsgeschichte Israels wirkt, vor allem drei Personen, die besonders hervorstechen bei dieser Geschichte. Es ist einerseits der Prophet Samuel, es ist Saul und es ist David. Saul ist der erste König und er kommt nicht sehr gut weg. Er hat einen guten Start, aber entfernt sich immer weiter und weiter von Gott. Und das führt so weit, dass er selbst in sehr tiefe persönliche Krisen fällt, aber auch das ganze Volk darunter leidet. Und das ist im Großen und Ganzen das erste Buch Samuel und es endet mit dem Tod Sauls. Das zweite Buch Samuel beschäftigt sich mit dem Königtum von David. Aber David taucht bereits in dieser ersten Geschichte auf. Zunächst als Schafhirte, der in einzelnen Kriegstaten hervorsticht, wie zum Beispiel der Kampf gegen Goliath, der von den Philistern gestellt wird als ein großer Einzelkämpfer. Und wo dieser Hirtenjunge eigentlich nur zur Versorgung seiner Brüder dorthin kommt und aber sagt, Gott wird mir beistehen. Und er besiegt diesen unglaublichen Hünen, diesen Riesen, als kleiner, nur mit seiner Steinschleuder, die er halt gewohnt ist und die er halt auch zur Verteidigung seiner Schafherden verwendet. Und er wird an den Hof Sauls bestellt und dort bekommt er mehr und mehr Ansehen, auch von den Leuten des Hofs. Er ist sehr loyal zu Saul, aber Saul beginnt eifersüchtig zu werden und schließlich versucht ihn sogar zu ermorden. Und David geht ins Exil, würde man heute sagen, er flüchtet vor ihm und ja, befindet sich in verschiedenen Gebieten, so am Rande Israels, um dort abzuwarten. Er wird dort auch verfolgt, er hätte sogar die Möglichkeit, Saul zu töten, er tut es nicht. Er sagt, er ist der gesalbte König und ich vergreife mich nicht am gesalbten König. Er verzichtet darauf. Ja, nachdem Saul gestorben ist in einer großen Schlacht, es ist gleichzeitig, diese Geschichte wird abgeschlossen, erstes Buch Samuel und es ist auch der Beginn des zweiten Buch Samuel. Da ist es so, dass dieses Sterben Sauls geschildert wird und damit rückt David, der auch vorher schon von Samuel gesalbt wurde, als zukünftiger König nach Saul, rückt David nach. Aber nicht sofort. Und die Geschichten, die wir gelesen haben in diesem Buch, sind unglaublich. Es folgen 4 Jahre am Bürgerkrieg, wo die Stämme uneins sind, wer wirklich König werden soll, bevor David wirklich anerkannt wird. Es folgen sehr viele Anfeindungen und Krisen, politischer Natur, also auch von der Bedrohung von außen. Es gibt sehr viele Nachbarstaaten, die mit Israel Krieg führen. Und ja, es gibt aber auch familiäre Krisen, denen David ausgesetzt ist. In all diesen Geschichten, die wir gehört haben, kommt Unglaubliches vor. Kriegsführung, Verleumdung, politische Anfeindungen. Es ist irre. Wir haben gehört, gerade in den letzten Abschnitten, auch in der Familie Davids von einer Vergewaltigung einer Halbschwester, dem Ehrenmord ihres Bruders an dem anderen Halbbruder, der Flucht des Bruders. Es sind völlig irre Geschichten. Und dennoch ist es so, wenn wir heute schauen, und das ist das Traurige, es ist keine Geschichte und es sind keine Geschichten, wo man sagt, da hat man extra irgendetwas Grausames erfunden, etwas Spektakuläres, sondern wir brauchen nur einen Blick in die Welt zu machen und wir sehen, ja, diese Brutalität, diese schrecklichen Geschichten passieren heute noch in der Welt und sie sind Teil unserer Welt. Leider. Aber es ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und das Besondere an der Bibel ist, dass sie keine Märchen und keine geschönten Geschichten erzählt, sondern sie erzählt von dieser Welt, wie sie ist. Aber sie erzählt auch davon, was Gott davon hält. Diese Geschichten bleiben nicht unbewertet. Das merken wir immer wieder. Es ist nicht so, dass die Welt halt ist, wie sie ist. Es gibt schon ein Urteil darüber, was Gott denkt. Und wir sehen, auch wenn er den Menschen gewisse Freiheiten lässt, doch auch lenkt und eingreift und letztendlich sein Recht durchsetzt. Und in all diesen Wirren sehen wir auch sehr gut an David, wie wir auch mit solchen Krisen umgehen können. Macht David dabei alles richtig? Nein, er macht nicht immer alles richtig. Und auch er selbst im zweiten Buch Samuel, sehen wir, dass er eine der tiefsten persönlichen Krisen hat. Es beginnt mit einem Ehebruch, dem mehr oder weniger ein durch Kriegshandlungen versteckter Mordauftrag folgt, um seinen Ehebruch zu verduschen. Er glaubt, er kommt damit davon, aber Prophet Nathan sagt ihm, Bursche, so geht's nicht. Und warum wird trotzdem jemand, der auch so etwas tut, als Mann Gottes bezeichnet? Und wir haben wirklich sehr, sehr wilde, herausfordernde Geschichten gehört. Wir haben viel darüber gesprochen und es hat uns sehr mitgenommen teilweise und wir haben schon auch damit zu raufen gehabt, sozusagen, damit wir damit zurechtkommen. Und es geht mir jetzt nicht nur darum, diese Geschichten aufzuarbeiten, der Paul hat das schon wunderbar eingeleitet, es geht mir vor allem auch darum, um das zu zeigen, warum können wir behaupten, dass David trotzdem ein Mann Gottes war? Und ich glaube, bei all diesen Predigten, die wir hatten und bei all diesen Geschichten, die wir hörten, haben wir eines zu wenig beachtet. Man kann diese Geschichten nicht isoliert für sich betrachten, sondern sollte eigentlich auch die Psalmen mit hineinnehmen, die David in diesen Situationen geschrieben hat. Und das möchte ich heute ein wenig nachholen. David hat ein sehr, sehr reichhaltiges Werk hinterlassen, das, wie der Paul schon gesagt hat, sehr, sehr persönlich ist. Das Einblick wirklich gibt in seine Gefühle, in seine Seelenzustände, in dem, wie er die Dinge erlebt hat. Und wir erleben auch in diesen Krisen und diesen Schwierigkeiten, die wir da gelesen haben, dass er einen hat, der tröstet, der beschützt, der zurechtbringt, aufrichtet, Orientierung gibt und der immer das letzte Wort spricht. Es ist Gott. Und das kommt in den Psalmen sehr, sehr stark zum Ausdruck. David weiß und anerkennt, dass er sich unter die Hand Gottes stellen muss. Er sagt, okay, anders geht's gar nicht. Bei dem, was rundherum passiert, was mir geschieht, was rundherum sich ereignet, ist das die einzige Chance, die ich habe, nicht nur zu überleben, sondern auch halbwegs gerecht als König zu regieren und halbwegs anständig durchs Leben zu kommen, auch wenn wir sehen, dass es Tiefpunkte, Verfehlungen und Ausrutscher gibt. Aber er weiß, Gott ist gnädig, er weiß, Gott möchte Menschen zurechtbringen und führen auf dem Weg. Und das ist etwas, das kommt sehr, sehr stark zum Ausdruck. Und es ist seine Demut und seine Bereitschaft, auf Gott zu hören, nach ihm zu fragen, nach ihm zu rufen und nach ihm zu suchen, die ihn auch gelingen lässt, dass trotz aller Dinge, die da rundherum passieren, er immer wieder irgendwie die Kurve nimmt, dass er immer wieder doch auch Orientierung und guter König sein kann für dieses Volk. In 5. Mose, Kapitel 6, 4 und 5 heißt es, und wir kennen die Sprüche alle, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und David hat das, denke ich, gemacht und in seinen Psalmen auch gut zum Ausdruck gebracht. Und wenn wir uns die Sammlung der Psalmen anschauen, wir kennen 150 Psalmen. 150 Psalmen sind erhalten und in diese 150 Psalmen können die Hälfte David zugeschrieben werden. Entweder weil er selbst als Autor genannt wird oder weil andere Bibelstellen ihn als Autor dieses Psalms nennen. Es sind genau die Hälfte. Jeder zweite Psalm ist eigentlich von David. Und Psalmen sind sehr unterschiedlich von ihrer Form. Also sie werden, da gibt es genaue Einteilungen, was das für Psalmen sind. Je nachdem, ob sie nur wie Gebete gedacht waren oder mit musikalischer Begleitung oder mit welcher musikalischer Begleitung. Das könnt ihr alles in der Fachliteratur nachschauen. Aber das Wichtigste ist, Psalmen sind immer wie Gebete, wie Gesänge gedacht und kommen aus dem innersten Herzen und suchen den Anschluss an Gott und die enge Bindung an Gott. Es gibt keinen Psalm, der ohne dieses zentrale Anliegen auskommt. Und es ist nicht nur so, dass er eine Menge Psalmen geschrieben hat, sondern manche der Psalmen sind auch einer ganz bestimmten Situation gewidmet. Das steht auch im Psalm vermerkt. Zum Beispiel, wie sein Sohn Absalom ihn eigentlich absetzen möchte und auch David vertreibt, weil er selbst König werden möchte. Da flieht David. Und in dieser Situation zum Beispiel schreibt er Psalm 3. Und auch andere. Auch wie Nathan ihn überführt und sagt, mein lieber Freund, das mit dem Ehebruch und dass du diesen Mann versteckt als Kriegshandlung ums Leben gebracht hast, das geht überhaupt nicht. Auch hier schreibt David einen Bußpsalm. Und so gibt es viele Ereignisse und wer das genauer ein bisschen studieren möchte zu Hause, ich habe hier was zum Auflegen. Da sind zunächst alle Psalmen Davids aufgeführt, also wer sie nachlesen möchte. Dann auch die Psalmen, die bestimmten Anlässen gewidmet hat und Es wird noch ein paar Psalmen geben als Abschluss dieser Predigt. Da sind auch die Psalmen enthalten, die ich in der Predigt verwende. Ihr könnt sie dann nachlesen zu Hause. Mir ist es aber jetzt wichtig, nicht nur über die Psalmen zu reden, welche Bedeutung sie haben. Und es ist wirklich ein interessantes Buch, denn es gibt 5 Abschnitte und jeder Abschnitt ist eigentlich einem der 5 Bücher von Mose zugedacht. Also die Psalmen sind wirklich sehr komplex und sehr interessant. Sie haben auch einen eigenen stilistischen Aufbau und so weiter. Aber mein eigentliches Anliegen ist es jetzt nicht, theoretisch die Psalmen abzuhandeln, sondern was ich wirklich gerne machen möchte, ist, einige dieser Psalmen vorzulesen. Und ich möchte sie einfach nur vorlesen. Ich möchte euch einfach einladen, entweder die Augen zu schließen oder der Text wird da hinten sein, einfach auch beim Text mitzulesen. Ich werde auch ganz kurz als Einführung etwas dazu sagen. Aber ich möchte einfach diese Lieder, diese Anliegen, diese Gebete, die David vor Gott gebracht hat, wirken lassen und seid eingeladen, sie mit mir zu hören, zu lesen, zu erleben. Zunächst 2 kürzere Psalmen, wo es David um Bewahrung geht, wo er in höchster Not ist. Er war immer wieder in höchster Not und Bedrängung durch Kriege, durch Verfolgung von Saul, durch Verrat, durch sogar Verfolgung in der eigenen Familie. Und er hat immer wieder um Bewahrung gebeten. Und dazu gibt es 2 Psalmen, den Psalm 6 und den Psalm 13. Und ich darf beide vorlesen. Dazwischen werde ich ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht will jemand beten, vielleicht will jemand noch einmal das Revue passieren lassen. Psalm 6 für den Chorleiter, ein Psalm Davids, zu begleiten auf einem 8-seitigen Saiteninstrument. Ach Herr, züchtige mich nicht in deinem Zorn, strafe mich nicht in deiner Wut. Hab Erbarme mit mir, Herr, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn mein Körper leidet Qualen und mein Herz ist krank. Wie lange noch, Herr? Komm wieder, Herr, und rette mich. Hilf mir, weil du so gnädig bist. Denn wer wird im Tod noch an dich denken? Wer soll dich aus dem Grab heraus loben? Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Mein Blick ist getrübt vom Kummer meiner Augen. Meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Fort mit euch, die ihr Böses tut, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Der Herr hat mein Bitten vernommen. Er wird meine Gebete erhören. Tief erschreckt und beschämt werden meine Feinde die Flucht ergreifen. Sie werden beschämt abziehen. Für den Chorleiter im Psalm Davids. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich zu mir und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Bei David ist aber nicht nur die Bewahrung und der Schutz im Vordergrund. Ihm ist auch wichtig, dass er die Gerechtigkeit Gottes hervorhebt. Er weiß, Gott ist gerecht und an ihm muss ich mich orientieren. Und er hat auch Psalmen, die die Gerechtigkeit Gottes hervorheben. Und gleich der nächste Psalm 14 ist zum Beispiel so ein Psalm. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut. Der Herr sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und nach Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewendet und sind nun alle verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einmal einen. Werden die Bösen denn niemals klug, die mein Volk wie Brot aufessen und nicht daran denken, zum Herrn zu beten? Aber Angst und Schrecken wird sie packen, denn Gott steht denen bei, die ihm gehorchen. Die Böses wollen die Hoffnung des Armen zerstören, doch der Herr wird ihn beschützen. Ach, käme die Rettung vom Berg Zion und Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Und wenn der Herr die Not seines Volkes wendet, dann wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Jakob ist nichts anderes als ein Synonym für Israel, das heißt es im Text. Ich möchte auch einen kurzen Bußpsalm vorlesen. Wir haben gehört, David hat nicht immer richtig gehandelt, aber es war ihm wichtig, doch wieder zu Gott zu kommen und nah an ihn heranzukommen. Er hat sich das nicht einfach gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, Gott verzeiht eh alles. Es war ihm ein dringliches Anliegen. Er hat nicht diese billige Gnade gesucht, so nach dem Motto, ja, was so ist, braucht man eh nicht anstrengen. Sondern es war ihm wichtig, wirklich mit Gott im Reinen zu sein. Ich denke, dass das auch gut im Psalm 32 zum Ausdruck kommt. Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn und meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und da hast du mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Der Herr spricht zu mir: Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind. Ja, dieses zu Gott kommen, das versäumen wir selbst oft alle. Und David beschreibt, wie wichtig es eigentlich ist, um mit den Dingen ins Reine zu kommen. David hat aber auch gewusst, was er an Gott hat, und last but not least möchte ich noch Psalm 8 vorlesen. Und warum das? Es ist einfach nur Lobpreis und Freude über Gott. Es gab viele Dinge, wo er schweren Herzens zu Gott gekommen ist und Bewahrung gebeten hat, um Gerechtigkeit, um Buße. Aber es gab auch viele Momente, wo er wirklich gesehen hat, wie groß und wunderbar Gott ist. Und das kommt im Psalm 8 zutage. Für den Chorleiter ein Psalm Davids zu begleiten auf einem Saiteninstrument. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben, die Schafe, die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf Erden. Ja, meine Lieben, vielleicht eine etwas ungewöhnliche Predigt. Normalerweise haben wir eher einen kürzeren Abschnitt, den wir genau auslegen. Aber mir war es schon wichtig, dass wir, wenn wir über das zweite Buch Samuel reden, und das haben wir tatsächlich ein bisschen vernachlässigt, dass wir auch sehen, es geht nicht nur um die bloße Schilderung und um die Chronologie in Davids Leben. Und natürlich ist im zweiten Samuel-Buch auch vermerkt, wie Gott immer wieder eingreift und ihn schützt. Aber ich glaube nicht, dass es besser zum Ausdruck kommt als in den Psalmen. Es ist mir einfach auch wichtig, dass wir diese zwei Bücher und diese zwei Bilder zusammenbekommen und überschneiden. Dass wir nicht nur die Geschichte und den Handlungsstrang und die rote Linie im Leben Davids sehen, was jetzt den Ablauf seiner Biografie betrifft, sondern dass wir auch sehen, wie David wirklich auch im Herzen unterwegs war und tickt. Es war jetzt vielleicht sehr viel an Eindrücken, aber ihr könnt es gerne nachlesen. Und wie gesagt, die Psalmen sind ja da, ich lege sie dort auf und ihr könnt es in Ruhe zu Hause noch einmal durchlesen, noch einmal durchdenken. Und ja, vielleicht ist dann das Bild, das ihr in 2. Samuel habt von David, noch ein runderes und besseres als durch die Predigten zuvor.